Paul am Puls. Dialoge zur Transformation der Wirtschaft. Professor Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern über wirtschaftliche Wandlungsprozesse.
Die diesjährige Frühjahrstagung der Schmalenbach-Gesellschaft für Betriebswirtschaft setzte sich mit dem Performance-Management der und für die Zukunft auseinander. Mit 5 Fragen an 4 der Referenten konnte der Performance-Beitrag von Politik, Wissenschaft und Unternehmen durch die Gestaltung der wirtschaftlichen Transformation beleuchtet werden. Mit Professor Dr. Michael Kaschke, Präsident des Stifterverbands für die Wissenschaft, habe ich zunächst diskutiert, wie die neue Bundesregierung und Forschungsinstitutionen die Innovations- und damit Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Unternehmen stärken können. Aufgrund seiner praktischen Erfahrungen in der Wirtschaft verwies er darüber hinaus auf Nachholbedarf bei den Unternehmen selbst.
Ich habe mal so für mich in verschiedenen Aufsichtsräten, in denen ich Mitglied war oder teilweise auch Prüfungsausschuss oder Strategieausschuss geleitet habe, festgestellt, dass die Behandlungszeit für Innovationsthemen in diesen Gremien gemessen an anderen Themen sehr, sehr gering ist. Auf der anderen Seite redet jeder gern, dass wir sagen, wir müssen ein innovatives Unternehmen sein, wir müssen unseren Wettbewerb schlagen, wir müssen an der Spitze der Entwicklung stehen. Dann muss man sich diesen Themen mehr widmen. Das ist für mich ein ganz klare Erkenntnis. Da ist sehr viel Defizit drin. Ich habe auch bin großer Anhänger der von des Ex-CEOs von Intel gewesen, der mir gesagt hat, das Wichtigste ist, dass ich als erfolgreiches Unternehmen paranoid bleibe. Paranoia of the successful. Und diese Art von Paranoia, das ist eine gesunde Paranoia, die vermisse ich vielfach in den von Ihnen genannten Gremien.
Hauke Paasch, CFO bei Vorwerk, sieht den Finanzbereich einer Unternehmung als wichtigen Performance-Treiber, rät aber dennoch zu einem realistischen Blick auf dessen Einflussmöglichkeiten.
Ich glaube, grundsätzlich würde ich immer sagen, Performance Management ist holistisch. Das heißt, man sollte wahrscheinlich nicht anfangen zu sagen, das ist jetzt der Finanzbereich der wichtigste oder ein anderer Bereich. Und man muss sich überlegen bei Performance Management, was ist das unternehmerisch richtige Performance Management für mein Unternehmen und für mein Ziel. Ich glaube aber trotzdem, dass der Finanzbereich eine ganz wichtige Rolle spielen muss, weil wir sind eben die häufig auch in der Vergangenheit schon die unternehmerische Gesundheit sich angeguckt hat, die finanziellen KPIs sich angeguckt hat. Und deshalb qualifiziert das den Finanzbereich auch neues Performance-Management zu denken. Und ich glaube, wir sind auch häufig die diese neuen Technologien, die wir jetzt nutzen können, größere Datenmodelle, KI, dass wir die eben auch gut bedienen können als Finanzer und gut mitdenken können. Von daher glaube ich, hat der Finanzbereich eine große Rolle. Er sollte sich aber nicht absetzen nach dem Motto, wir sind diejenigen, die das Performance-Management machen, ja, dann wird es nicht funktionieren.
Frank Heil, Vice President Organizational Development bei der Deutschen Telekom, geht auf den Zusammenhang von Transformation, Organisation und Personal ein und hebt die Bedeutung der Führungsspanne als Kennzahl hervor.
Ich glaube, generell ist es eine wichtige Kennzahl, weil wir natürlich auch in dem Unternehmen auch seit vielen Jahren schon Transformationen durchführen. Ja. Und Transformationen gehen auch einher mit Personalumbau. Und bei der Neuausrichtung und bei der Neustrukturierung, ne, auf Basis einer Strategie und einem Operating Model, muss quasi auch eine Organisation bestimmten Kriterien folgen. Und das ist für uns ein Kriterium. Das ist kein Muss, aber ein Kann im Sinne von, kann ich dadurch Entscheidungsebenen auch reduzieren? Kann ich Kommunikation verbessern? Das sind so Facetten, die damit reinspielen. Deswegen haben wir auch in unserem Unternehmen da kein hartes Monitoring. Es gibt auch Ausnahmen, weil es Bereiche gibt, die erst im Aufbau sind, die dann vielleicht auch erstmal rausfallen. Aber generell gibt es diese Möglichkeit, das zu nutzen.
Dr. Markus Kamit, CEO der BASF, unterstreicht die feste Absicht, trotz der aktuellen geopolitischen Verwerfungen an dem im letzten Herbst aufgesetzten Transformationsprogramm seines Hauses festzuhalten.
Natürlich bewegt sich geopolitisch unheimlich viel, aber wir sind eigentlich eine Industrie oder ein Unternehmen, was auch in längeren Zyklen denkt. Unsere Investitionszyklen sind lang. Ich glaube auch das Thema, das, was uns alle bewegt, die Veränderung des Klimas und das, was Gesellschaften dagegen tun müssen, ist jetzt nichts, wo wir in Zyklen von Administrationen oder Wahlen denken, sondern das sind längerfristig angelegte Ziele. Auch für uns als Unternehmen sind die Richtungen, die wir einschlagen, jetzt nicht davon beeinflusst, wie gerade die US-Administration handelt. Trotzdem müssen wir natürlich kurzfristig darauf reagieren und uns auch kurzfristig als Unternehmen auf schwierige Zeiten vorbereiten, weil die Disruptionen, die wir in den letzten Wochen erlebt haben, sind schon gewaltig.
Fünf Fragen an Michael Kaschke. Herzlich willkommen. Im ersten Slot der Schmalenbach-Tagung geht es ja heute um die Zukunftsfähigkeit der deutschen Wirtschaft. Und der Stifterverband, dem Sie vorstehen, hatte ja schon vor der Bundestagswahl ein Positionspapier mit ganz konkreten Handlungsempfehlungen für die neue Bundesregierung formuliert. Gehen wir es mal durch. Der erste Punkt war dabei Innovationsfähigkeit Deutschlands stärken. Was wäre dafür notwendig, Herr Kaschke?
Ja, wir haben dieses Positionspapier ja gemeinsam mit der Leopoldina, der Volkswagen Stiftung und anderen Institutionen verfasst, weil wir der Meinung sind, dass die Innovationsfähigkeit der deutschen Wirtschaft nicht ausreichend im Fokus steht. Wir reden über Rezession, aber dass wir im Innovationsranking der führenden Volkswirtschaften in den letzten 6-7 Jahren immer jedes Jahr zurückgefallen sind, ist nicht wirklich bekannt und wird auch nicht wirklich in Fokus genommen. Deswegen war unser Ansatz, Instrumente, Strukturen vorzuschlagen, die genau dort ansetzen können, nämlich die Innovationsfähigkeit der Wirtschaft, das sprich innovative technologische Innovationen, erfolgsversprechend in die Wirtschaft einzuführen, damit Wachstum zu generieren. Erster großer Vorschlag war zum Beispiel ein wirkliches fokussiertes Technologieministerium zu schaffen. Das hatten wir in den letzten 15, 16 Jahren nicht. Es war eher eine Mischkonstruktion, ein Ministerium, das wirklich ausgerichtet ist auf die Innovationsfähigkeit und die Innovationsstärkung in Deutschland. Der zweite Punkt, den wir vorgeschlagen hatten, war, Innovationen sind ja, um mit Schumpeter zu sprechen, in wirtschaftliche Erfolge umgesetzte Erfindungen. Und daran mangelt es in Deutschland. Wir sind ja noch ganz gut in der Grundlagenforschung, wir sind noch ganz gut auch bei den Patenten. Ja. Aber Sie können, wenn Sie die Wertschöpfungskette fortschreiben, können Sie gut erkennen, dass wir nicht in der Lage sind, neue technologische, wissenschaftliche Erkenntnisse zu skalieren. Mhm. Das heißt, wir brauchen eben auch, und das war unser zweiter Vorschlag für das Ministerium, eine Strategie der Skalierung von technologischen Erkenntnissen und Fortschritten.
Ja, nun reden wir über dieses Projekt oder die Probleme, die Sie beschrieben haben, besser gesagt schon relativ lange in der Öffentlichkeit. Haben Sie den Eindruck, dass die Politik jetzt wirklich handelt?
Also gestern ist ja nun der Koalitionsvertrag veröffentlicht worden. Und da muss ich sagen, ist zumindest ein Hoffnungsschimmer drin. Man hat genau zwei unserer Vorschläge aufgegriffen, nämlich dieses Technologieministerium, was jetzt heißt Forschung, Technologie und Raumfahrt. Kann man drüber streiten, ob man die Raumfahrt extra nennen muss, aber ist auch
nachher. Scheint bedeutend zu sein, sonst hätte man
es ja wahrscheinlich auch für Bayern, weil das Ressort geht ja nach Bayern. Aber das ist auch für mich nicht wesentlich entscheidend, ist ja, was man drunter macht. Und auf alle Fälle haben wir jetzt eine Fokussierung, eine Aufgabenstellung. Wichtig wäre mir noch, dass man eben versteht, dass es nicht damit getan ist, nur etwas für die Forschung zu tun, sondern wir müssen eben genau an der Stelle, Innovation erfordert eben auch Transfer, erfordert das Zusammenspielen von verschiedensten Akteuren. Und das muss ermöglicht werden durch so ein Ministerium. Das geht eben nicht allein um die Geldvergabe und die Töpfe, die dort in dem Ministerium angesiedelt sind.
Jetzt setzen Sie sich auch akademisch mit dem Management von Innovationsprozessen auseinander und Sie sind auch Mitglied in Aufsichtsräten deutscher Unternehmen. Liegen dort nicht auch Defizite?
Absolut. Ohne Namen zu nennen, aber ich habe mal so für mich in verschiedenen Aufsichtsräten, in denen ich Mitglied war oder teilweise auch Prüfungsausschuss oder Strategieausschuss geleitet habe, festgestellt, dass die Behandlungszeit für Innovationsthemen in diesen Gremien gemessen an anderen Themen sehr, sehr gering ist. Auf der anderen Seite redet jeder gern, dass wir sagen, wir müssen ein innovatives Unternehmen sein, wir müssen unseren Wettbewerb schlagen, wir müssen an der Spitze der Entwicklung stehen. Dann muss man sich diesen Themen mehr widmen. Das ist für mich ein ganz klare Erkenntnis. Da ist sehr viel Defizit drin. Ich habe auch bin großer Anhänger der von des Ex-CEOs von Intel gewesen, der mir gesagt hat, das Wichtigste ist, dass ich als erfolgreiches Unternehmen paranoid bleibe. Paranoia of the successful. Und diese Art von Paranoia, das ist eine gesunde Paranoia, die vermisse ich vielfach in den von Ihnen genannten Gremien. Und ja, wir müssen an dieser Stelle das Thema Innovation mehr den Mittelpunkt rücken.
Systematisch, ne?
Systematisch, kontinuierlich. Innovation ist ja nicht mal eine Einmalangelegenheit, die ich heute durch einen Beschluss verändere oder verbessere. Ja. Und da muss man kontinuierlich dranbleiben. Das hat mit Kultur, viel auch mit Kultur zu tun. Und deswegen ist es eben ein sehr, sehr kontinuierliches Thema, ein langfristiges Thema. Man braucht eine langfristige Strategie, ein Zielbild, wo man hin muss. Und ich glaube, da ist insgesamt haben wir noch nicht den Stand erreicht, den man erreichen muss. Aber man muss ja anfangen, und ich glaube eben, dass die, wenn das so kommt, dass man dem Thema Innovation, Technologie größere Bedeutung beimisst als letztendlich wirklich entscheidender Wachstumshebel für die deutsche Wirtschaft, dann würde ich sagen, ist das ein erstes hoffnungsvolles Zeichen.
So ein Ministerium ist ja auch ein Zeichen. Weil
genau, ist, ne? Deswegen ist es ein hoffnungsvolles Zeichen. Wie gesagt, ich bin der Meinung, es geht nicht allein um das Thema Geldtöpfe, und sondern es geht eben auch wirklich darum, wie man damit rangeht, welche Strategie man, Mittel, die man zur Verfügung hat, umsetzt. Und ich glaube, dort müssen wir eine stärkere Diskussion führen. Und es braucht mehr Fokus. Ich wiederhole Fokus hier. Ja.
Und der zweite Punkt in dem Positionspapier lautete Transferbarrieren abbauen. Wie kann das konkret gelingen?
Ja, ich habe ein paar Jahre auch in Amerika gelebt und viel in Amerika gearbeitet. Ich bringe da mal gerne bei diesem Punkt ein Beispiel. Ja. Wenn Sie an eine amerikanische Universität gehen und mein Bereich, Fachbereich Physik oder Electrical Engineering, dann würde ich ganz grob schätzen, habe keine Statistik, aber ganz grob, dass jeder zweite Professor dort ein eigenes Unternehmen hat oder in einem Unternehmen beschäftigt ist. Das ist der beste Abbau von Transferbarrieren. Meine Überzeugung, dass man immer durch personelle Rotation das abbauen kann. Wir sind in unserem Systemaufbau zwischen Wirtschaft, Wissenschaft noch zu versäult.
Silo, sage ich.
Und haben zu wenig Durchlässigkeit in diesem System. Wir haben unwahrscheinlich viele Konstruktionen. Da ist die Grundlagenforschung, die bei der Max-Planck-Gesellschaft, da ist die angewandte Forschung bei Fraunhofer und dann gibt es auch noch sozusagen Forschung für die großen gesellschaftlichen Herausforderungen bei Helmholtz. Und dann gibt es ein paar Start-up-Initiativen, dann gibt es mittelständische Initiativen. Und so gibt es ja Unmengen von Konstrukten. Aber diese richtige Durchlässigkeit, dass es eine persönliche Angelegenheit ist, Innovation in die Wirtschaft zu bringen und damit wirklich zur Innovation zu machen, wie Schumpeter gesagt hat, passiert mit Menschen, und da haben wir noch zu wenig Beispiele.
Aber Stichwort Menschen, ich habe ein Zitat von Ihnen gelesen, Sie fordern, Zitat, Öko- und nicht Ego-Systeme, Zitat Ende. Und diese Systeme dazu sollen noch größer sein als bisher. Aber auch hier, was bedeutet das, sozusagen Gegenprogramm zu Elon Musk?
Nein, würde ich nicht sagen. Ich bin gar nicht so ein großer Freund des Begriffs Ökosystem. Der hat sich nun mal eingebürgert. Weil, was man damit ja beschreibt, das ist ein Umfeld, in dem Innovation gedeihen kann. Das wäre jetzt sozusagen die Definition für Ökosystem. Öko hat ein bisschen auch eine andere Richtung. Also deswegen. Aber ich fand das immer ganz interessant, den Begriff Ökosysteme in diesem Kontext. Also es ist ein Umfeld, in dem viele Organismen tätig sind und welches aber ein gutes Gedeihen von Innovation ermöglicht, den Begriff Ökosystem gegenüberzusetzen. Wir sprachen ja gerade über die Versorgung. Genau. Ja, und dann ist es eben so, dass Sie heute sagen, jeder schaut, ja, wenn jetzt die, ohne Namen zu nennen, die Gesellschaft oder die Säule des Wissenschafts-Innovationssystems mehr Geld kriegt, dann bin ich auch dran. Und dann gibt es diesen Tischtuchstreit und dann gibt es die wirklich wenig nutzbringende Abgrenzungsdiskussion. Wir machen das und ihr macht das. Anstelle so ein gemeinsames Ziel oder sozusagen die Besten hinter einer Mission zu versammeln. Das fände ich eigentlich die richtige. Da gab es auch in der vergangenen Bundesregierung ja Ansätze, mit Missionen zu arbeiten, Innovationsmissionen. Und alle, die was beitragen können, sollten sich in der Mission bündeln, unabhängig, wie sie finanziert werden. Ich sehe eben sehr viel Ego, wenn sie dann immer nur wenn Sie nach einer neuen Finanzierung schauen oder nach einer neuen Strukturdiskussion eben die einzelnen Stimmen hören, dann sehen Sie immer eine sehr spezifische, sehr individuelle Stellungnahme, wenig Gemeinsamkeit. Lassen Sie mich vielleicht noch ein Beispiel sagen. Ich hatte mal mit einer Innovation aus meinem ehemaligen Unternehmen einen Auftritt in Stanford vor so einem Biomedical Cluster. Dort kamen wirklich 250 Leute zusammen aus allen Bereichen.
Ja.
Vom National Lab über die Universität, über Startups, über große Unternehmen, die dort im Valley sitzen. Und das spielt überhaupt keine Rolle, sonst ging darum, das Thema hat interessiert. Ist das Thema was für mich? Dann bin ich reingegangen. Und das spielt auch keine Rolle, wer da noch mitmacht, sondern da war das Thema im Vordergrund. Ich glaube, da müssen wir hinkommen. Und das meinte ich mit Ökosystem,
ja, anstelle Ecosystem. Einen dritten Punkt haben Sie noch gemacht, den fand ich auch sehr interessant, weil er klang so ein bisschen nach der Aufbruchzeit der 70er Jahre. Da hieß es nämlich, den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Fortschritt vorantreiben. Das ist zugleich aber auch sehr allgemein. Mhm. Deswegen, welche konkreten Initiativen unternimmt der Stifterverband in dieser Richtung?
Zunächst mal lassen Sie mich kurz sagen, warum wir diesen Begriff gewählt haben. Entschuldigung. Zum einen hat er eine ganz klare Nordstern-Zielsetzungsrelevanz und das zweite etwas für die Menschen. Wenn Sie, ich erlebe das in meiner Tätigkeit am KIT, dass das Thema gesellschaftlich und technologischer Fortschritt voranbringt, das haben wir verbunden in einem Satz, dass das heute teilweise in zwei Personengruppen aufspaltet. Die einen studieren Nachhaltigkeit und Umweltwissenschaften, die treiben den gesellschaftlichen Fortschritt voran. Die Ingenieure, die zum Beispiel in Karlsruhe auch Kerntechnik studieren könnten, das nicht immer weniger tun, gehören dann in die andere Gruppe. Also, und das halte ich für verheerend. Für mich gehört gesellschaftlicher und technologischer Fortschritt zusammen. Und da muss auch zusammen gedacht werden, heute mehr denn je. Der zweite Grund war, ich glaube, wir hatten, ich will jetzt gar keine Jahreszahl benennen, Sie hatten jetzt 60er, 70er Jahre gesagt, aber Deutschland hatte mal Labels, würde ich es mal fast nennen, man kann sie auch Visionen nennen, aber nehmen wir Labels oder Markenzeichen, die ganze Welt verstanden hat. Die bauen die besten Autos, selbst glaubt heute keiner mehr, wir hatten ja die besten Züge, als Antwort auf den Shinkansen. Da hatte Deutschland einen Anspruch und eine Fortschrittsdefinition, die war schon eine Kombination von technologisch, vielleicht mehr technologisch als gesellschaftlich, aber in jedem Fall war sie definiert. Und das ist etwas, was wir damit meinen. Deswegen den Begriff ein bisschen erläutert. Was tun wir? Wir veranstalten jährlich im Stifterverband den Gipfel für Forschung und Innovation, versammeln dort, um genau wieder ein Ökosystem zu schaffen, die Wissenschaftler, Unternehmenslenker, vor allem auch die CTOs von Unternehmen, aber auch CEOs. Wir versammeln dort die Politik, die in dem Gebiet tätig ist. Und wir versuchen auch da wirklich auch Zivilgesellschaft an den Tisch zu bringen, so dass wir dort wirklich eine Diskussion, offene Diskussion haben, sehr kontinuierlich, einmal im Jahr, was die Themen für die Forschung und Innovation in Deutschland sind. Zweites Thema möchte ich noch mal. Wir haben eine ganze Reihe von Initiativen neben vielen Analysen und Analysetätigkeit, die wir machen. Gründerradar, wir machen einen Wettbewerb Entrepreneurship. Das heißt, wir hatten vorhin über Durchlässigkeit gesprochen. Wir wollen die auszeichnen, die es schaffen, aus einer Universität heraus Lebensreich nicht aus, Entrepreneurship zu lehren. Das ist meine Meinung. Man muss es vorleben.
Nur auf die Folie schreiben reicht nicht.
Und man muss es vorleben. Das war mein Beispiel mit den Professoren, die selber Unternehmen haben. Und der dritte Punkt, den ich auch für sehr wichtig erachte, wenn man wirklich gesellschaftlichen und technologischen Fortschritt zusammendenken will, müssen wir einfach besser werden im Thema Wissenschafts- und Technologiekommunikation. Großes Defizit in Deutschland. Manchmal gibt man so eine Flare, wo man etwas hochjubelt und ganz toll zeigt, aber zwei Tage später wieder vergessen, dann gibt es wieder ein Technologie-Bashing. Ich glaube, wir müssen, und da muss die Wissenschaft auch mehr Verantwortung übernehmen, wirklich gute, auch klare Kommunikation zu machen. Nicht in dem Sinn, wir haben die Antwort, wir wissen alles, das wollen Menschen nicht, haben wir ja auch gestern diskutiert, die wollen nicht belehrt werden, aber zu zeigen, dass wir in einem Diskurs sind, dass wir uns durch Anstrengungen, durch Gegenseitig miteinander diskutieren, nach vorn bewegen und dass man Wissenschaft und gesellschaftlichen Fortschritt zusammendenken kann. Diese Art von Kommunikation braucht es viel mehr und die ist noch nicht ausgeprägt und da wollen wir auch ein Stück mitwirken.
Da haben wir ja heute auch einen ganz kleinen Schritt gemacht. Lieber Kaschke, ganz herzlichen Dank für die Beantwortung von 5 Fragen an. Alles Gute für Ihre Arbeit.
Dankeschön.
5 Fragen an Hauke Paasch. Herzlich willkommen, lieber Herr Paasch. Die diesjährige Schmalenbach-Tagung beschäftigt sich mit dem Performance-Management. Meine erste Frage wäre, welche Rolle kommt dabei dem Finanzbereich zu, den Sie ja auch leiten bei Vorwerk?
Erstmal vielen Dank für die 5 Fragen und für den guten Austausch, den wir gleich haben. Ich glaube, grundsätzlich würde ich immer sagen, Performance-Management ist holistisch. Das heißt, man sollte wahrscheinlich nicht anfangen zu sagen, das ist jetzt der Finanzbereich der wichtigste oder ein anderer Bereich. Und man muss sich überlegen bei Performance Management, was ist das unternehmerisch richtige Performance Management für mein Unternehmen und für mein Ziel. Ich glaube aber trotzdem, dass der Finanzbereich eine ganz wichtige Rolle spielen muss, weil wir sind eben die, die häufig auch in der Vergangenheit schon die unternehmerische Gesundheit sich angeguckt hat, die finanziellen KPIs sich angeguckt hat. Deshalb qualifiziert es den Finanzbereich auch, neues Performance Management zu denken. Und ich glaube, wir sind auch häufig die, die diese neuen Technologien, die wir jetzt nutzen können, größere Datenmodelle, KI, dass wir die eben auch gut bedienen können als Finanzer und gut mitdenken können. Von daher glaube ich, hat der Finanzbereich eine große Rolle. Er sollte sich aber nicht absetzen nach dem Motto, wir sind diejenigen, die das Performance-Management machen, dann wird es nicht funktionieren.
Nach den neuen Technologien wollte ich auch gerade fragen, nämlich wie weit würden Sie das einschätzen? Ist die Digitalisierung Ihres des Finanzbereichs bei Vorwerk vorangeschritten und vielleicht auch ein konkretes Beispiel, wofür Sie möglicherweise bereits die generative KI einsetzen, sozusagen als Kompetenzverstärker, wenn Sie das so empfinden für Sie als CFO?
Also Digitalisierung ist bei uns natürlich wie vielen anderen Unternehmen auch schon relativ weit vorangeschritten. Ich glaube aber, dann ist es wichtig, Digitalisierung ist kein Selbstzweck. Also die Frage ist dann, inwieweit hilft uns Digitalisierung schon, effizienter zu werden, schneller zu werden, agiler zu werden, schlanker zu werden. Und ich glaube, da haben wir auch noch einen Weg zu gehen. Ich glaube auch, dass KI, sprechen wir gleich ja nochmal drüber, dass das ein ganz starker Katalysator sein wird. Das ist ein neues Tool. Ich glaube, es wird in eine ähnliche Richtung gehen, aber es wird die Entwicklung beschleunigen. Von daher ist das auch ein großes Thema für uns. Wir haben gerade ja auf dem Panel darüber gesprochen. Ich glaube, wir müssen es schaffen, unser Performance-System noch integrativer zu gestalten, noch holistischer zu gestalten. Und da haben wir bestimmt noch einen Weg zu gehen.
Holistisch hieße jetzt was bei Ihnen?
Naja, also wir haben eine sehr breite Wertschöpfungskette. Ja. Die geht von der Innovationsidee bis zum Kunden, Auslieferung zum Kunden. Dazu habe ich im Moment auch verschiedene ERP-Systeme. Also jetzt mal, um es konkret zu machen. Die ziehen wir im Moment alle auf HANA. Dann ist die Frage, wie einheitlich sind die? Und wie kann ich dann oben sagen, wie ist denn der Deckungsbeitrag des Produktes von der Innovationsidee über die Produktion bis zum Kunden? Da muss ich halt verdichten. Und ich muss dann holistisch gucken, wie ist sozusagen mein Gesamterfolg als Unternehmen. Ich kann heute sehr gut sagen, im Vertrieb verdiene ich das oder im Markt Polen verkaufe ich einen Thermomix, damit verdiene ich das. Ich kann sehr gut sagen, das Produkt kostet mich so und so viel, das verkaufe ich dann weiter. Aber das gesamtheitlich zu denken, ich glaube, da können wir noch ein Stück weitergehen.
Ja. Jetzt ist eine meiner Lieblingsthesen gewesen, und da würde ich Sie fragen, was Sie davon halten. Wir sehen ja eigentlich Eigenkapital und Liquidität auch immer als Puffer für Unsicherheit. Ne? Und sagen, wenn sich Zeiten schnell verändern, wenn das Geschäftsmodell umbricht, transformiert wird, brauchen wir mehr davon als in anderen Zeiten. Und jetzt könnte man doch vielleicht sagen, wenn es gelingt, über diese neuen Techniken etwas stärker in die Zukunft zu schauen, beziehungsweise die Planung auch in engere Leitplanken zu stellen, dann brauchen wir eigentlich auch weniger Unsicherheitspuffer.
Ja.
Also deutet sich sowas schon an, oder?
Also erstens glaube ich, dass wir tatsächlich mit Predictive Analytics wahrscheinlich eine höhere Chance haben, besser zu planen in der Zukunft.
Ja.
Also das würde das Argument, was Sie vorbringen, unterstützen. Dann ist ja immer die Frage, wie hoch ist mein Risikoappetit? Also wir sind jetzt ein Familienunternehmen, wir sind wahrscheinlich eher etwas konservativer und würden wahrscheinlich sowieso sagen, per se haben wir eher einen höheren Liquiditätspuffer, Eigenkapital. So, und dann ist die zweite Frage aus meiner Sicht, selbst wenn sie im Durchschnitt besser sind, Entwicklungen zu erkennen und sie im Durchschnitt eigentlich weniger zum Beispiel Liquiditätspuffer brauchen, erkennen sie die Fat Tails? Erkenne ich beim nächsten Mal, dass Corona um die Ecke kommt? Weil das sind ja dann wirklich die Effekte, wo ich die Liquiditätspolster brauche. Das heißt, ich bin mir nicht sicher, um ehrlich zu sein, ob wir wirklich Liquiditätspuffer rausnehmen können, weil ich mir nicht sicher bin, wie jetzt der Zollkonflikt ausgeht.
Ja. Ja, das können Ereignisse sein. Da braucht man die Dinge tatsächlich auch als Puffer. Jetzt haben wir in der Unternehmensfinanzierung in den letzten paar Jahren sehr viel versucht, die Brücke zu schlagen zur Nachhaltigkeit. Mhm. Also haben die Konditionen beispielsweise von vielen Finanzierungsinstrumenten mit Nachhaltigkeits-KPIs verknüpft. Ja. Ist das auch bei Ihnen geschehen? Erste Frage. Und zweite Frage, wenn jetzt die Nachhaltigkeit doch so ein bisschen zurückgerückt wird, trifft das auch auf Sie zu?
Ich glaube, wir sind ein Unternehmen, wir haben ja Gesellschafter, das sind Privatmenschen und viele von denen ist das Thema unglaublich wichtig und schon seit Jahrzehnten persönlich unglaublich wichtig. Das heißt, bei uns tritt das Thema nicht zurück. Ich glaube, es wird sogar für uns eher noch wichtig. Wir machen gerade eine Strategieüberarbeitung. Und von daher sind natürlich solche Fragestellungen, wie ist das mit der Unternehmensfinanzierung, für uns auch wichtig. Gott sei Dank, wenn Sie sich unsere Bilanz angucken, dann haben wir relativ wenig Fremdkapital finanziert. Deshalb ist für uns eigentlich sogar die Anlageseite wichtiger, unsere Finanzanlagen. Und was wir da seit Jahren machen, ist wirklich zu versuchen, Nachhaltigkeit auch in unserem Portfolio zu stärken. Bei Aktien ist das so, dass wir mindestens 75% der Aktienanlagen sollten aus unserer Sicht mindestens Artikel 8 oder Artikel 9 compliant sein. Das haben wir auch über die letzten Jahre immer weiter hochgeschraubt.
Also besonders Zeit. Nachhaltig.
Genau. Es ist auch immer leichter, weil die Transparenz immer einfacher geworden ist. Und auf der Bond-Seite sollten von unseren Anlagen mindestens 75% im Segment Grün bei Freedom House sein. Also wir haben gerade auf der Anlageseite schon versucht, unser Portfolio nachhaltig und nachhaltig, immer nachhaltiger zu gestalten.
Jetzt sind in Ihrem Konzernportfolio, und das trifft ja auf nicht viele Unternehmen zu, auch Finanzdienstleister, also die AKF Bank als Spezialfinanzierer, Leasing, ebenfalls bei der AKF und Vorwerk Ventures. Ja. Welche strategische Rolle spielt dieser, ich sag mal, Finanzbereich eigentlich bei Ihnen?
Also die AKF ist natürlich, da sind wir auch stolz drauf. Ne? Das ist ja eine Eigengründung gewesen, 1968, über 50 Jahre. Und die Idee damals war eben, eine Absatzfinanzierung für unsere Produkte sicherstellen zu können. Das machen wir auch heute noch in Deutschland. Also Thermomix und Cobalt finanzieren wir über die AKF. Das sind aber Größenordnung 10% des Geschäftes. Und wir haben es eben geschafft, in den letzten Jahren das Portfolio wirklich breiter zu machen. Wir sind ein Anbieter im Kredit- und Leasinggeschäft, der gerade für den deutschen Mittelstand und auch als Unternehmen eben auch eine Sprache spricht, die dann auch für die Kunden wichtig ist.
Weil wir auch Mittelständler sind,
weil wir ein Verständnis dafür haben und weil wir es, glaube ich, auch geschafft haben, die AKF als Gruppe es geschafft hat, sich in wirklichen in Märkten als echter Fachansprechpartner zu etablieren. Wir sind stark in Agrar, wir sind stark in Marine. Wir sind stark in Produktfinanz. Also wir sind oftmals, wir machen mit der Service Lease im Moment große Fortschritte, was E-Bike Leasing angeht mit der Deutschen Dienstrat. Und wir sind eben oft der Ansprechpartner, der das Thema kennt. Wir sind weniger die Banker. Wenn da einer der Kollegen aus dem Agrarbereich zum Bauern fährt oder zum Landmaschinenhändler, dann weiß der auch genau, was der Trecker macht und warum der Trecker vielleicht besser ist als der andere. Ich glaube, das macht die AKF stark und die AKF spielt natürlich für uns, also ist unsere drittgrößte Division, spielt auch aus einer Diversifikationssicht eine große Rolle und ist natürlich auch ein starkes Kompetenzzentrum. So, das ist die AKF. Den zweiten Bereich, den Sie angesprochen haben, sind die Vorwerk Ventures.
Ja.
Da haben wir mal angefangen, vor vielen Jahren, Ventures zu denken im Sinne von Direktvertrieb und wollten eigentlich lernen von jungen Unternehmen im Direktvertrieb. Wir haben dann schnell gemerkt, das beißt sich dann irgendwann auch mit finanziellen Kennzahlen, die man erreichen will. Wir haben, die Kollegen da haben wirklich tolle Deals gemacht, HelloFresh, Flaschenpost, früh dabei gewesen. Und die haben sich jetzt die letzten Jahre immer Stück für Stück zu einem, ich sag mal, ganz normal strukturierten Venture Capital Fonds weiterentwickelt. Sind heute in Berlin, sind total marktüblich aufgestellt und der einzige Unterschied ist eben, dass Vorwerk als Unternehmen oder Vorwerk als Familie, Friends and Family, zurzeit die einzigen Investoren sind. Aber die Ventures sind eigentlich, ich finde, ein hochkompetitiver Venture Capital Fonds, der sich auch über die letzten Jahre weiterentwickelt hat. Von daher strategisch für uns auch ein Punkt der Diversifizierung, aber eben auch ehrlicherweise ein Investment.
Jetzt hätte ich noch eine abschließende Frage, nicht so sehr zum Finanzbereich, ja. Sondern mehr zu Ihrem Sortiment. Ja. Familienunternehmen, Sie haben gesagt, ein bisschen konservativer vielleicht, man kann auch sagen, sehr viel Stabilität in der Sortimentspolitik, die ist jetzt nicht überbordend, da gibt es nicht so schrecklich viele Produkte auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss man ja, wenn sich Kundenpräferenzen verändern, sozusagen auch am Ball bleiben. Und ich las jetzt eine Überschrift in der Zeitung, die war, der Airfryer ist der Thermomix der Gen Z. Mhm. Und von daher meine Frage, man möchte ja nicht sozusagen mit einem Produkt nur an einer Altersgruppe hängen, also denken Sie darüber nach, gibt es Planspiele, auch hier zu erweitern?
Also der Airfryer ist in den letzten Jahren tatsächlich auch weltweit natürlich ein Produkt, das viele Menschen nutzen. Ich glaube, ich will jetzt nicht spekulieren, dass Vorwerk Airfryer baut. Und ich glaube, das wird auch nicht passieren. Aber was wir schon machen, und zwei der Statements, die wir jetzt auch mit dem neuen Thermomix ja auch dann veröffentlicht haben, ist erstens, der neue Thermomix ist KI-ready. Das heißt, wir werden irgendwann Anwendungen sehen, die dann auch KI benötigen und dem Kunden, glaube ich, noch besseres Kocherlebnis und noch personalisierter das ermöglichen werden, Nummer eins. Und zweitens, das ist schon auch ein modulares System der TMC. Also wir können auch auf der Schnittstelle, die da ist, auch noch andere Dinge machen. Und weiter würde ich es nicht treiben. Aber natürlich ist das so, dass wir gucken, wo geht der Markttrend hin? Und der Thermomix kann ganz vieles, aber manche Dinge kann er eben heute nicht. Und wir überlegen dann schon, wo können wir noch das auch die das, was man mit dem Thermomix machen kann, noch erweitern. Ja,
sicher. Dann, lieber Pasch, ganz herzlichen Dank für die Beantwortung von mehr als 5 Fragen. Und alles Gute weiterhin.
Ich danke Ihnen. Company.
Danke.
Viel Spaß gemacht.
Ja, lieber Herr Alt, ganz herzlich willkommen zu 5 Fragen an. Die diesjährige Schmalenbach-Tagung beschäftigt sich mit dem Performance-Management und dabei ja auch mit der Frage, inwiefern die Organisationsgestaltung von den neueren Möglichkeiten der Datenanalyse profitieren kann. Wenn es um Organisation geht, häufig denkt man als erstes an die Prozessperspektive. Haben Sie für Ihr Haus, für die Telekom, ein anschauliches Beispiel für das Process-Mining?
Ich glaube, für das Process Mining gibt es Beispiele, was jetzt weniger bei uns im Organisationsbereich ist bei der Telekom. Aber wir gucken natürlich sowohl bei Kundenanliegen, also bei den Kunden, die wir haben, ob wir da in den Prozessen etwas mit bestimmten Tools herausfinden können, um Prozesse zu verbessern. Das machen wir aber auch für unsere Mitarbeiterprozesse. Also das schauen wir auch genau rein, inwieweit wir da über bestimmte Produkte Verbesserungen an Prozessen vornehmen können.
Jetzt kommen wir mal auf die aufbauorganisatorische Gestaltung. Ist die mittlerweile, so wie in manchen anderen Unternehmen, auch schon data-driven, kann man das sagen?
Ich glaube, in vielen Unternehmen ist sie schon data-driven. Bei uns auch, aber auch noch nicht vollständig, weil jedes Unternehmen ja auch eine unterschiedliche Historie hat. Es gibt Unternehmen, die haben eine Plattform mit ihren Personal- und Organisationsdaten, denen das leichter fällt. Und es gibt Unternehmen, zu denen gehören wir auch durch verschiedene Zukäufe etc., wo man quasi dieses Gebilde auch erstmal schaffen muss. Das nennt sich bei uns quasi Master Data Management, auch für Organisationsdaten. Und wenn man diese Basis hat, und die haben wir in großen Teilen, aber halt noch nicht vollständig, hat man dafür eine gute Basis, um daraus bestimmte Maßnahmen zu entwickeln.
Wir haben eben auch in einer spezialisierteren Session noch mal ein bisschen tiefer etwas auch aus Ihrem Haus gehört. Es ging sehr stark um das Thema Führungsspanne. Und da wollte ich nochmal nachfragen, das ist ja eigentlich ein sehr formales Kriterium und sagt uns jetzt über die Intensität, über die Qualität der Kommunikation nicht viel aus. Warum ist für Sie die Führungsspanne denn noch eine wichtige Kennzahl?
Ich glaube, generell ist es eine wichtige Kennzahl, weil wir natürlich auch in dem Unternehmen auch seit vielen Jahren schon Transformationen durchführen.
Ja.
Und Transformationen gehen auch einher mit Personalumbau. Und bei der Neuausrichtung und bei der Neustrukturierung, ne, auf Basis einer Strategie und einem Operating Model, muss quasi auch eine Organisation bestimmten Kriterien folgen. Und das ist für uns ein Kriterium. Das ist kein Muss, aber ein Kann im Sinne von, kann ich dadurch Entscheidungsebenen auch reduzieren? Kann ich Kommunikation verbessern? Das sind so Facetten, die damit reinspielen. Deswegen haben wir auch in unserem Unternehmen da kein hartes Monitoring, Es gibt auch Ausnahmen, weil es Bereiche gibt, die erst im Aufbau sind, die dann vielleicht auch erstmal rausfallen. Aber generell gibt es diese Möglichkeit, das zu nutzen.
Und es gibt zusätzlich wahrscheinlich auch Befragungen, wie ist die Mitarbeiterqualität und Zufriedenheit mit solchen Dingen, wie ist die Kundenzufriedenheit?
Genau, da sind wir wieder bei Data-Driven, ne, wo man sagt, wie verbinde ich denn eigentlich Daten, die ich aus dem Organisationskontext habe, mit Daten aus zum Beispiel Mitarbeiterbefragungen, um festzustellen, passenden Führungsspann in Verbindung mit den Ergebnissen, so wie sie sind, oder nimmt Führungsqualität bei bestimmten Fragestellungen ab, je größer die Führungsspannen werden.
In dem von Ihnen mitgeleiteten Arbeitskreis der Organisation der Schmalenbach-Gesellschaft sprechen Sie vom Conformance-Management. Was ist denn das?
Conformance-Management ist eine Prägung, die auch mein Co-Lead, der Professor Grundei, quasi mit eingeführt hat. Bezieht sich so ein bisschen auf dieses Thema Überwachung und Sicherstellung der Einhaltung von internen und externen Vorgaben. Das können sein rechtliche Vorgaben für eine Organisation, Beispiel so eine Abbildung einer Legalstruktur oder Abbildung von Betrieben im Rahmen Betriebsratsgesetze, Betriebsratsthemen, aber auch Betriebe vor dem Hintergrund steuerlicher Anforderungen, die man dort entsprechend hat. Insofern ist es wichtig, neben diesem Thema Conformance, was auf der einen Seite Compliance umfasst, auf der anderen Seite aber auch Observance umfasst, da eine gewisse Übereinstimmung zu kriegen. Und ein wichtiger Aspekt ist die Transparenz und die Identifizierung von Abweichungen, wenn man diese dann hat.
Wenn Sie die Datenhaushalte nutzen wollen, auch für das Organisationsdesign, dann müssen die bestimmten Anforderungen genügen. Nach Ihren Erfahrungen, wo liegt dort noch der größte Nachholbedarf?
Ich glaube, in Summe, wie ich vorhin ansprach, geht es darum, mal zu definieren, was meinen wir denn mit Master Data Management und welche Felder sind da auch wichtig, die wir dann in einer Sicht auf die jeweiligen Einheiten haben. Und oftmals ist es auch der Punkt, es mag zwar ein gleiches Feld sein, was sich dann Jobprofil nennt zum Beispiel, und trotzdem kann das ja in jedem Land, in jeder Legaleinheit unterschiedlich gelebt werden. Deswegen ist es, glaube ich, ein Thema der, ich sag mal, Datenvollständigkeit, aber auch der Thematik, was steht tatsächlich in diesen Datenfeldern drin. Da ist, glaube ich, und da würde ich mal behaupten, für viele Unternehmen noch ein großer Fokus drauf, das einheitlich hinzubekommen. Und da tun sich natürlich Unternehmen, die ein System haben und bestimmte Vorgaben haben, ein bisschen einfacher als Unternehmen, die mehrere Systeme haben und jetzt über einen sogenannten Layer, der darüber geht, das zu konsolidieren.
Und Sie dürfen auch nicht zu viel Wildwuchs zulassen sozusagen bei den Feldern. Sie haben vorhin mal erzählt, Sie haben die Zahl der Jobprofile, die dort eingegeben werden können oder die daraus resultieren, drastisch eingekürzt.
Das haben wir im Rahmen eines Projektes gemacht vor 5 Jahren, also wie auch viele Unternehmen haben, so eine sogenannte globale Jobarchitektur, die uns hilft, das einzuordnen, die hilft, gewisse Stellenkegel aufzubauen für Einheiten, gemeinsam mit den Führungskräften und gemeinsam mit den Bereichen, da auch zu gucken, ne, wie bewegen sich diese Themen hin. Nicht direkt eine Vergleichbarkeit zu haben, aber auch eine Durchlässigkeit zu haben, eine Fluidität über Bereiche hinweg, aber auch über Legalgrenzen hinweg. Und damit auch über Länder hinweg. Weil wir sagen, wir benötigen Softwareentwickler, es ist vielleicht erstmal egal, wo er sitzt, aber ich muss ihn ja irgendwo finden. Ich habe da heute auch mal kurz erwähnt, dafür gibt es mittlerweile auch Systeme, wo man noch stärker auf das Thema Skill-Management guckt und Skill-Entwicklung, damit auch ein gewisses Ressourcenmanagement verbinden kann. Da kann man Marktplätze entwickeln etc. Und da braucht man als gewisse Voraussetzung, als gewisse Basis genau sowas, um auch vergleichen zu können. Und das gilt auch insbesondere, glaube ich, für unseren Bereich Compensation and Benefit, die natürlich auch gucken müssen, ist das gleiche Jobprofil in dem Land A, in dem Land B, C, gar nicht gleich bezahlt, aber ist es irgendwie ähnlich definiert, um dann zu gucken, was kann ich vor Ort auf Basis Gehalt dann letztendlich auch machen.
Ist in dem Zusammenhang auch KI schon im Einsatz oder kommt dort mit hinein?
KI ist im Einsatz, wenn man über diese ganzen Bewertungsthemen, glaube ich, spricht. Da gibt es auch genügend Anbieter, glaube ich, die im Hintergrund schon irgendwie KI-Bewertung
haben.
Bewertung von Posten, ne? Also wie von Jobprofilen. Ne? Es gibt ja den Softwareentwickler, gibt es bei uns in verschiedenen Stufen, Senioritätsstufen, sogenannten. Und das kann man schon einbringen, auch in ein KI-System, um zu gucken, wenn ich jetzt jemanden suche, welches Jobprofil ist denn dann das passendste, was ich eigentlich habe. So. Und wenn ich nur eingebe, ich brauche, ne, bestimmte Skills, bestimmte Aufgaben, dann kann sich daraus ein Jobprofil ergeben und dann ist das vielleicht auch in einem Recruiting-Prozess dann direkt vorgegeben, um den Prozess dann automatisiert und digitalisiert weiterlaufen zu lassen.
Mhm. Es geht ja auch dabei, wenn Sie sagen Datenauswertung, in vielen Fällen das Schaffen von Transparenz und im Lehrbuch sagen wir eigentlich, je mehr Transparenz, desto besser, stellen in der Realität aber dann auch wiederum fest, dass viele Führungskräfte nicht unbedingt eine perfekte Transparenz anstreben, denn wenn ein bisschen was Intransparenz ist, kann man auch die eigenen Interessen besser verfolgen. Wir kennen das auch aus anderen Bereichen. Wie schafft man Abhilfe, wenn es auch diejenigen Organisationseinheiten und deren Leiter gibt, die sagen, also das System, das behagt uns eigentlich gar nicht und wir sind auch vorher mit unseren Auswertungen handgeschickt, sehr gut zurechtgekommen. Was ist da Ihre Lösung?
Wir haben bei uns in der strategischen Initiative auch dieses Thema Skalierung. So, ja. Das ist bei dem Thema Master Data Management ja ein Thema für den HR-Bereich. Und ich glaube, Abhilfe kann geschaffen werden, indem man die Vorteile von Transparenz und datengetriebener Entscheidungsfindung für alle Beteiligten auch klar kommuniziert. So. Das mag jetzt an diesem Beispiel zum Beispiel sein, wenn wir so eine einheitliche Lösung haben, dann habt ihr keine eigenen Lösungen mehr in euren Ländern und kostet euch vielleicht auch weniger, weil wir durch die Skalierung und die Größendimension da auch was raushören können. Ich glaube, es ist wichtig, dass die Führungskräfte verstehen, dass diese Ansätze letztendlich zur Steigerung von Effizienz und Effektivität des gesamten Unternehmens beitragen. Und nicht nur jetzt individuelle Interessen behindern. Und eine Kultur der offenen Kommunikation, das ist bei uns auch immer, auch in Mitarbeiterfragen eigentlich immer ganz gut gemeint. Und des gemeinsamen Ziels, auch das zu kommunizieren, ist, glaube ich, hierbei sehr zielführend.
Ja, vielen Dank für die Beantwortung von 5 Fragen. Alles Gute für Sie und Ihre
Kampagne. Vielen Dank, Ihnen auch.
Lieber Dr. Kamit, ganz herzlich willkommen bei 5 Fragen an. Über die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands diskutieren wir schon ganz lange. Jetzt haben wir eine neue Bundesregierung. Welche 3 Probleme sollte die aus Ihrer Sicht anpacken?
Also zunächst mal, ich weiß nicht, ob es ein Problem ist, aber ich würde mir wünschen, dass die Bundesregierung es schafft, relativ schnell wieder Zuversicht sowohl in die deutsche Gesellschaft als auch in verschiedenste gesellschaftliche Gruppen in Deutschland insgesamt ins Land zu bringen. Ich glaube, der Start mit dem Slogan Deutschland ist zurück war gar nicht schlecht. Das ist die Basis für sehr vieles, was uns als Land gelingen muss. Und dann würde ich mir natürlich wünschen, dass eine sehr viel stärkere Politik in Richtung Europa, in Richtung Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie, inklusive einer Verringerung der bürokratischen Hürden in Deutschland, eine Verschlankung stattfindet und letztendlich auch ein Aufbruch in Richtung einer machbaren und am Ende auch wirtschaftlich tragfähigen grünen Transformation.
Ja, auf der Homepage Ihres Hauses heißt es auch, Zitat, die chemische Industrie wird eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung eines positiven Wandels spielen. Wo liegen jetzt die zentralen Herausforderungen dafür, gerade auch natürlich vor dem aktuellen Hintergrund USA?
Also zunächst mal ist natürlich die chemische Industrie ganz entscheidend für die grüne Transformation unserer Gesellschaft und vieler Industrien. Die chemische Industrie ist quasi die Industrie der Industrien. Wir beliefern praktisch jedes verarbeitende Gewerbe und damit spielen wir natürlich eine entscheidende Rolle für die grüne Transformation der Gesellschaft. Und deswegen ist wichtig, dass wir die richtigen Rahmenbedingungen vorfinden für eine leistungsfähige chemische Industrie, die eben durch Innovation auch weiter neue Materialien, neue Lösungen und auch neue Prozesse entwickeln kann, die eben diese grüne Transformation dann auch gestaltbar und finanzierbar machen. Und deswegen sind diese Rahmenbedingungen für uns so wichtig, weil es nützt keinem Illusionen und Träumen hinterher zu hechten, die am Ende nicht bezahlbar sind und wofür kein Kapital zur Verfügung gestellt wird. Und deshalb ist mein Motto immer, lieber erstmal gehen, bevor man rennt. Und da kann die chemische Industrie auf jeden Fall eine zentrale Rolle spielen.
Sie haben ja im Herbst letzten Jahres auch für die BASF ein ganz großes Strategieprogramm, eine Transformation angekündigt. Bleiben Sie eigentlich bei den dort ausgerufenen Dingen, auch wenn sich jetzt immer mal wieder gerade geopolitisch so viel verändert?
Auf jeden Fall. Natürlich bewegt sich geopolitisch unheimlich viel, aber wir sind eigentlich eine Industrie oder ein Unternehmen, was auch in längeren Zyklen denkt. Unsere Investitionszyklen sind lang. Ich glaube auch das Thema, das was uns alle bewegt, die Veränderung des Klimas und das, was Gesellschaften dagegen tun müssen, ist jetzt nichts, wo wir in Zyklen von Administrationen oder Wahlen denken, sondern das sind längerfristig angelegte Ziele. Auch für uns als Unternehmen sind die Richtungen, die wir einschlagen, jetzt nicht davon beeinflusst, wie gerade die US-Administration handelt. Trotzdem müssen wir natürlich kurzfristig darauf reagieren und uns auch kurzfristig als Unternehmen auf schwierige Zeiten vorbereiten, weil die Disruptionen, die wir in den letzten Wochen erlebt haben, sind schon gewaltig.
Viele Dinge, die unter Rahmenbedingungen zu subsumieren sind, hat auch nicht eine deutsche Bundesregierung in der Hand, hängt von Europa ab. Mhm. In Europa schlägt man im Moment einen Kurs ein, der doch ein Stück weit Richtung Entbürokratisierung, Deregulierung geht. Aus Ihrer Sicht der richtige Weg, die richtige Intensität?
Auf jeden Fall. Ich glaube, das Narrativ der Europäischen Kommission, der nächsten Europäischen Kommission unter Leitung von Frau von der Leyen in Richtung eines Clean Industrial Deal in Sukzession, sage ich mal, des Green Deals ist genau die richtige Richtung. Das Narrativ, die wirtschaftliche und industrielle Wettbewerbsfähigkeit von Europa stark zu priorisieren und zu fördern und da eben auch das Thema Deregulierung und Bürokratieabbau offensiv anzugehen, ist aus meiner Sicht genau die richtige. Aber wie so oft gilt, in Europa passiert nicht schnell und man muss auch erstmal die tatsächlichen Effekte abwarten. Aber zumindest bin ich zuversichtlich, dass dieses Narrativ sich auch sehr stark durch Direktiven in die entsprechenden Behörden umsetzen wird. Und es wird gelingen, ob es so schnell gelingt, wie wir uns das vielleicht wünschen würden, das ist abzuwarten.
Als Wissenschaftler mal die Frage, erst haben wir ja ganz stark dieses Berichtswesen ausgeweitet, aufgebaut, jetzt versuchen wir das so ein bisschen vielleicht auch mit der Kettensäge einzukürzen. Ist das denn der richtige Weg, dieses Berichtswesen jetzt einfach so einzudampfen, dass man sagt, plötzlich nur noch ein Viertel davon? Das ist ja auch nicht wirklich fundiert, was dort geschieht, oder doch?
Also ich glaube, es wäre sehr hilfreich, die aus meiner Sicht Auswüchse des Berichtswesens wieder aufs Wesentliche zu reduzieren. Ich glaube, Transparenz ist wichtig. Transparenz ist auch wichtig für Vertrauensbildung. Wir als Industrie, insbesondere in Europa, auch in Deutschland, fühlen uns schon, dass wir immer wieder auch in das Vertrauen in die Gesellschaft, in die Politik investieren müssen. Da sind wir auch bereit dazu. Aber es muss alles mit Maß mit Maß und irgendwie Relevanz auch passieren. Und ich glaube, da sind wir übers Ziel hinausgeschossen. Und wir müssen eben akzeptieren, dass so wie wir es angegangen sind mit CSRD und CSR Triple D, wir einfach auch Kosten und Hindernisse aufgebaut haben, die am Ende wirtschaftlich schädlich sind. Und ich glaube, da ist die Zeit ja nicht zu spät. Man kann alles auch wieder korrigieren und aufs richtige Maß zurückführen.
Jetzt komme ich nochmal auf die Unternehmen selbst, denn in Ihrer Strategie heißt auch, der dritte Pfeiler ist das Performance-Kultur. Gab es denn da Nachholbedarf?
Ja, wir haben eine Unternehmenskultur. Wir sind 160 Jahre altes Unternehmen. Ich bin seit 26 Jahren bei BASF. Ich bin da auch, weil wir eine wahnsinnig gute Unternehmenskultur haben. Also die Unternehmenskultur bei BASF ist aufgebaut auf wahnsinnig soliden und auch guten Werten. Eine hohe Integrität, hohe Loyalität, wahnsinnig hohes Bewusstsein an Verantwortung, sind gleichzeitig kreativ und offen. Wir haben aber auch, sagen wir mal, eine Kultur, die insbesondere, wenn es um Schnelligkeit geht und wenn es um den Zug zum Tor geht, verbesserungswürdig ist. Also ich würde gerne auf unsere wahnsinnig gute Unternehmenskultur, die ich oft mit so einer Familienkultur vergleiche, wo wir sehr loyal zueinander sind. Wir versuchen oft, ausgleichende Elemente zu finden, sodass wir am Ende gemeinsam vorangehen können. Daraus eine etwas mehr Sportmannschaftskultur zu machen, wo auch alle in einem Team spielen, alle loyal zueinander sind, aber wir alle verstehen, der beste Pass, das beste Laufspiel nützt nichts, wenn wir den Ball nicht ins Tor kriegen. Also ein bisschen mehr Performance-Orientierung und am Ende Depriorisieren von Dingen, die nicht auf der Anzeigetafel landen. Das ist so ein bisschen das Element, was wir dazu packen wollen. Deswegen nennen wir das auch Winning Culture. Und das heißt nicht, dass wir eine Kultur ablösen wollen, sondern unsere Kultur ein bisschen anreichern wollen mit diesem Sportsgeist, versuchen zu gewinnen und versuchen immer ein Tor mehr zu schießen als der Wettbewerb.
Dann lieber Dr. Kamit, herzlichen Dank für die Beantwortung von 5 Fragen und ich wünsche Ihnen, in dem Bild zu bleiben, ganz viele Treffer für die BASF. Herzlichen Dank für heute.
Vielen Dank.